Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
Willkommen bei einer neuen Folge Clarity Shift. Die zweite Klappe, die erste haben wir nicht aufgenommen.
Genau.
Nathalie, worüber sprechen wir heute?
So, heute sprechen wir über Orientierungslosigkeit und ein bisschen darüber, was wir so im Workshop gemacht haben. Da war natürlich meine erste Frage erstmal, woran fühle ich das denn so im Alltag, dass sich etwas nicht richtig anfühlt, dass ich so die Orientierung verliere und einfach nicht mehr am Weg bin?
Ja, ich glaube, das Hauptgefühl ist Unzufriedenheit und es ist so ein bisschen paradox, weil zu mir kommen ja die meisten Menschen und denen geht's ja quasi objektiv eigentlich ganz gut. Die Firma läuft, Familie läuft, die Kinder sind vielleicht schon ein bisschen älter oder irgendwie, es funktioniert alles, aber trotzdem ist man unzufrieden. Meistens ist es so, dass wenn wir uns dann das Leben in Phasen anschauen, dass viele dieser Männer noch in der Phase festkleben, wo es halt um Expansion und schnell und mehr und immer größer und vielleicht mehr Umsatz und mehr Mitarbeiter und optimieren geht und eigentlich aber von ihrer Lebensphase schon woanders sein möchten, in dem nächsten, in dem, wo man sich ein bisschen zurückzieht und ein bisschen ruhiger und vielleicht nicht mehr immer ganz vorne steht. Und ich bin dann schon noch immer natürlich sehr aktiv, aber ich bin nicht mehr die ganze Zeit in diesem Hamsterrad und in diesem Stressmodus drinnen. Und da wollen die meisten hin und da gibt es einen großen Teil von denen, der schon sagt, hey, du bist da schon nach dieser Phase, du musst nicht mehr so viel laufen, so viel selber machen, so schnell sein. Aber wenn man, keine Ahnung, 15 oder 20 Jahre in diesem Tempo gelaufen ist und immer das gemacht hat, dann lässt sich das auch nicht so abschalten und man stellt das ganze System um. Und da kommt man dann so in seine Situation und denkt sich, eigentlich passt alles, aber ich bin unzufrieden, was ist los? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das ist dann eben auch der Moment, wo man sagt, ich brauche mehr Klarheit und ich brauche mehr Orientierung, weil woran mache ich das jetzt fest, wohin ich möchte? Ja, und dann kommen auch diese philosophischen Fragen natürlich, war das schon alles, was ist der Sinn, was möchte ich eigentlich, wer bin ich, wer will ich werden? Und wenn man dann so reintaucht und dann vielleicht noch so links, rechts aufnimmt, irgendwelche Informationen, die dann so kleine Puzzlesteine sind, dann führt das meistens zu noch mehr Verwirrung.
Was würdest du denn sagen, wie ich das an meinem Zustand oder was kostet mich das eigentlich? Also kostet mich das mehr Energie, wenn ich in diesem Zustand bin oder dass ich mich über Dinge nicht mehr so freuen kann?
Also generell kostet es mich Gelassenheit, Zufriedenheit, Klarheit, Fokus und dadurch kostet es mich automatisch mehr Energie, weil ich einfach mehr Energie aufwenden muss, um vielleicht Dinge zu machen, die mir bisher leicht von der Hand gegangen sind. Aber wenn ich dann mir selber zuschaue, auf Englisch gibt es ja dieses Wort Self-Consciousness. Ja, das heißt, wenn ich mir selber zusehe, was teilweise gut sein kann, aber wenn ich mir die ganze Zeit selber zusehe und dann in Frage stelle, was ich mache, dann ist das ja irrsinnig anstrengend. Weil dann muss ich eben immer dieses Zwiegespräch, macht das jetzt Sinn, sollte ich eher das machen und so weiter. Ja, und das ist dann auch so ein Mangel an Klarheit. Was ich dann am schnellsten sehe eigentlich, ist so die Veränderung, dass die Menschen mir sagen, ich bin gelassener. Kleine Dinge bringen mich nicht mehr so aus der Bahn oder ärgern mich nicht oder beschäftigen mich nicht. Und das andere ist, dass sie viel mehr im Moment sind. Und das hat dann eine große Auswirkung, weil sobald ich dann mehr im Moment bin, das führt dann dazu, dass ich vor allem in Gesprächen und in Beziehungen präsenter bin. Egal jetzt, ob das private Beziehungen sind oder mit Mitarbeitern, dann höre ich besser zu, dann denke ich nicht schon an das nächste Gespräch, dann stelle ich mehr Fragen, dann nehme ich mich mehr Zeit, dann merkt der andere, okay, der ist wirklich interessiert an mir, dann werde ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen, dann öffnet er sich mehr, dann öffne ich mich mehr, das vertieft die Beziehung und das führt dann natürlich dazu, dass ich ein ganz anderes Erlebnis habe in Beziehungen und dass die Beziehungen viel tiefer werden und dadurch wird das Leben einfach intensiver und ich merke einfach, hey, es geht auch, wenn ich im Moment bin, ich muss nicht immer gestresst durch den Tag laufen, sondern ich kann auch ruhig durch den Tag gehen, ist sogar besser, weil ich die Sachen nicht so oft angreifen muss und weil ich mehr Informationen bekomme und dadurch bessere Entscheidungen treffen kann.
Also wir sprechen ja immer super viel über Klarheit und Fokus, aber wie definierst du das denn? Also woran merkst du denn, wenn jemand zu dir kommt und der so von seiner Situation erzählt, dass da Klarheit fehlt oder auch Fokus fehlt?
Einerseits, glaube ich, ist die Klarheit einmal so die Abwesenheit von Zweifeln. Weil Zweifel ist ja an sich nichts Schlechtes, wenn wir sagen, es ist eine große Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich wäge das gut ab und ich lasse mir Zeit und ich treffe nicht überhastet eine Entscheidung. Aber wenn ich dann beginne, alles so auf die Waage zu legen und auch bei kleinen Sachen zu zweifeln und dann vielleicht auch an mir zu zweifeln und nicht genau weiß, was möchte ich, das ist dann so ein Mangel an Klarheit. Und Klarheit zeigt sich dann halt, wenn du einfach weißt, wo du hin möchtest, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was dir wichtig ist und das dann auch umgesetzt hast in deinem Alltag. Aber das ist auch ein Prozess, weil das verändert sich natürlich auch. Und manchmal eben, so wie bei der ersten Frage, weißt du, dann ist halt das eine Ziel, okay, etwas aufzubauen und materielle Sicherheit zu schaffen. Und wenn das dann erreicht ist, dann fehlt mir vielleicht ein Ziel und dann habe ich wieder keine Klarheit, weil ich einfach nicht weiß, was ist der nächste Schritt. Und zur Klarheit gehört dann eben auch, dass ich weiß, wo ich mich als Mensch hinentwickeln möchte. Und dann habe ich sozusagen meine Leitplanken und innerhalb von denen natürlich geht es von links und rechts und so. Aber ich weiß so grob die Richtung, in die ich hin möchte. Und der Fokus ist dann das, was ich im Moment brauche, um das umzusetzen. Weil wir halt in einer Zeit leben, wo wir links und rechts die ganze Zeit Ablenkungen haben und alles versucht, unsere Aufmerksamkeit zu sich zu holen. Und diese Fähigkeit, sich zu konzentrieren und auf eine Sache zu fokussieren, das ist halt auch etwas, was wir leicht in dieser Phase verlieren, in dieser Aufbauphase, wo es einfach so viele Sachen zu tun gibt. Die ganze Zeit müssen wir drei Sachen gleichzeitig machen und dann lernen wir so quasi mehrere Sachen gleichzeitig zu managen. Und dann, wenn das aber erledigt ist, dann brauchen wir wieder ein anderes Mindset, dann brauchen wir wieder ein viel fokussierteres, ruhigeres Mindset. Und wiederum dieser Switch zu Fokus ist dann nicht so einfach.
Also ich meine, im Zusammenhang damit haben wir ja im Workshop mit dem Zukunfts-Ich viel gearbeitet. Aber was unterscheidet denn das Zukunfts-Ich von einem einfachen Plan und Ziel?
Gute Frage. Naja, das Zukunfts-Ich ist mal so generell ein Bild oder ein Gefühl davon, wer ich sein möchte in 10, 15 Jahren. In einer Zeit, die so weit weg ist, dass ich nicht einfach sage, okay, so wie ich heute lebe, mache ich ein bisschen mehr von dem und ein bisschen weniger von dem und dann werde ich dorthin kommen. Sondern so, dass wir wirklich nach vorne springen und ganz abstrakt uns da irgendeinen Menschen schaffen, mit dem wir uns wohlfühlen. Wo wir sagen, so wie der sich fühlt und so wie der lebt, so möchte ich mich auch fühlen. Wir gehen dann ja quasi zurück und sagen, welche Schritte brauche ich, um dorthin zu kommen. Und ein Ziel ist eher so, dass ich sage, okay, ich marschiere heute los und dann mache ich 1, 2, 3, 4 und dann bin ich dort. Aber ein Zukunftsbild ist etwas viel, viel Abstrakteres und vor allem, es baut viel mehr auf unseren Gefühlen auf, viel weniger auf äußeren Faktoren. Ein Ziel ist ja sehr oft im Außen, ja, und das kann ich wissen, dass ich es erreicht habe, indem ich im Außen etwas sehen kann. Also jemand anderes sieht, keine Ahnung, ich habe so und so viele Mitarbeiter, ich habe so und so viel Umsatz oder ich habe einen neuen Job oder ich habe eine neue Beziehung und das sieht man im Außen. Aber das Zukunfts-Ich ist eher etwas, was ich spüre, was ich im Innen merke und was ich im Außen vielleicht gar nicht so sehen würde. Das Außen verändert sich dann als Nebenwirkung, ja.
Ganz interessant übrigens, ich habe das Zukunfts-Ich, also die Visualisierung und auch das Backcasting am Wochenende mit einem Kind gemacht, das ich jetzt schon seit Jahren quasi in Betreuung habe, ja. Und das war total spannend, ehrlich gesagt, weil dann so zum ersten Mal bestimmte Muster rausgekommen sind, die sie vorher gar nicht benennen konnte. So bestimmte Ängste zum Beispiel. Ich meine, klar, was wir jetzt beim Workshop gemacht haben, das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Aber es war trotzdem interessant zu sehen und auch für sie selber war das total interessant zu sehen. Wer möchte ich denn eigentlich sein? Wir haben es natürlich jetzt nicht mit 15 Jahren gemacht, sondern nur mit einem Jahr. Aber das war halt schon total, es war so eine ganz andere Perspektive und für sie selber einfach so ein Aha-Moment. Ne? Cool. Also ja, das war echt richtig cool.
Und Muster sind dann rausgekommen, Muster, die sie zurückhalten oder Muster, wie sie denkt oder wie sie sich selbst sieht?
Genau, Muster, die sie zurückhalten, weil sie vorher halt immer nur von so Interessen, von anderen Interessen gesprochen hat und dann kamen auf einmal ganz neue Interessen raus und dann sage ich, okay, und was könnte dich da zurückhalten? Und dann sagt sie, naja, Angst. Ich habe Angst, das zu machen, aber ich würde das total gerne machen. Und das war ganz neu, ne? Und ich meine, wir sind ja schon so lange in der Arbeit. Und für sie selbst aber auch zu erkennen, dass es eigentlich das ist, worauf sie Bock hat.
Cool, ja.
Ja, total gut. Ja, das war echt richtig gut.
Dann kann man vielleicht die Angst auch anders framen. Ja, es ist bei den Erwachsenen ja auch so oft so, ja,
ja.
Dass man das Zukunftsbild ein bisschen wegschiebt, weil man sich denkt, was passiert, wenn ich das nicht erreiche oder was ist passiert, wenn ich scheitere? Also bleibe ich lieber bei meinem kleinen Weg und da gehe ich halt Schritt für Schritt und so. Und wenn man dann die Angst framet als Aufregung oder sagt, es ist auch normal, Angst zu haben und das ist auch aber kein Grund, etwas nicht zu tun, sondern es ist eher ein Indiz dafür, dass es dort was zu holen gibt, dann kann das auch interessant sein.
Ja, war auch total interessant. Und dann haben wir halt auch erstmal besprochen, okay, dann vielleicht erstmal Sachen machen, die nicht so viel Angst machen, aber trotzdem neu sind, damit man einfach ein bisschen Selbstvertrauen noch aufbauen kann. Und dann hat sie mir danach auch erzählt, also jetzt am Wochenende ist sie dann bei so einem Event und dann sage ich, ja und, was machst du da? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber so voll euphorisch. Ich habe mich angemeldet, ich weiß nicht, was ich da mache.
Ja, super, ja,
das
cool.
War schon,
wie alt ist sie?
War echt richtig cool. 13 ist sie, ja.
Okay, das ist eh schon eine Phase, wo man über sich selber nachdenkt. Oder gerade eine Phase, wo man über sich selber nachdenkt.
Absolut.
Ja, für die Mädchen, ja. Cool, nun muss man dann erzählen, wie es weitergegangen ist.
Ja, absolut. Ich denke, also mal gucken, von der Zeit her, vielleicht kann ich auch zu dem Event gehen, dann kann ich es live verfolgen.
Ja, cool, ja.
Was da abgeht. Aber woran merke ich denn bei so einem Zukunftsbild, dass das halt wirklich mir entspricht und dass das echt ist und ich mir jetzt nicht einfach irgendwas zusammenbastel und das eigentlich nur Performance ist?
Weil wir ja über die Gefühle gehen.
Mhm.
Das ist halt etwas, was total unterschätzt wird. Gerade bei den Männern, ja, dass man seine Gefühle und so wie du hast ja auch das Intuition, das müssen wir auch noch stärker reinbringen, dass man wieder beginnt, seinen Gefühlen und seiner Intuition zu vertrauen. Frauen sind ja da viel mehr connected und spüren eigentlich leichter, was sich gut anfühlt. Aber Männer sind ja auch, weil sie so viele Jahre meistens so, ich sage jetzt mal getrieben, ist jetzt nicht das schönste Wort, ja, aber so dem Verstand nachgehen, und vielleicht auch über Grenzen drüber gehen, körperliche, mentale, physische, dass sie dann gar nicht mehr so sehr spüren, was sie wirklich wollen. Und ich glaube, der Schlüssel ist, wieder in das Spüren hineingehen und sagen, okay, wie fühlt sich gut in meinem Körper an und was sind so Marker, wo ich weiß, ich bin am richtigen Weg. Ja, das ist halt in Wirklichkeit ganz simpel, wenn man eine gute Connection zu seinen Gefühlen und zu seinem Körper hat. Aber wenn man sich lange nicht damit beschäftigt hat, dann ist das ein bisschen ein Weg zurück halt wieder, ja, dass man sich wieder besser kennenlernt und dann aber auch dem vertraut, was da kommt. Weißt du, so wie das Mädchen, das sagt, ja, ich weiß eh, was ich will, aber ich habe Angst davor. In vielen Ausprägungen ist das bei den Erwachsenen ja auch, die wissen ja auch, weißt du, manchmal kommen dann auch wieder, jetzt nicht so, dass man immer sein Leben komplett umdreht, aber es kommen schon oft wieder bei den Männern so Themen oder Interessen, die sie früher mal verfolgt haben, bevor die Familie gekommen ist. Und wir sagen, eigentlich, das würde ich wieder gerne ein bisschen mehr machen. Und sich das auch trauen und eine Art und Weise zu finden, wie man das in das Leben integrieren kann, das ist immer schön, ja.
Ja, ich fand das jetzt aber auch so interessant. Am Wochenende habe ich mir so ein Interview angeschaut und da hat eine, ich glaube so eine Forscherin ist das, ich muss das nochmal genau raussuchen, weil ich habe es nicht bis zu Ende geschaut, aber sie hat davon erzählt, dass ja schon bei der Geburt, also das ist ja nichts Neues, es gibt ja Studien auch dazu, dass Mädchen ja zum Beispiel, wenn sie in so einem Überlebensmodus schon von Geburt an sind, ja stärker sind als jung. Und dann hat sie irgendwie erklärt, dass es halt neuere Studien gibt, dass das wohl daran liegt auch, dass die Mädchen schon von Geburt an viel mehr mit dieser Intuition und Gefühlen und Instinkten irgendwie verbunden sind. Und das fand ich irgendwie voll spannend, wenn ich jetzt dann so auch ans fortgeschrittene Alter denke, auch bei Männern. Also, dass das halt schon wirklich von klein an, von Anfang an halt so ein Ding ist. Und dann hat sie ja auch gesagt, dass Jungs und Männer halt mehr über den, dass sie körperliche Sachen machen müssen. Also, dass sie ja eher, ne?
Ja.
Wenn das ausbleibt, dass sie nicht von klein an über den Körper sich sozusagen äußern können, dann geht ja noch mehr diese Intuition verloren und noch mehr diese Connection, ne, zu den Gefühlen.
Weißt du, wenn man betrachtet, okay, was sind so die Grundaufgaben in der Evolution der Frau oder der Mutter und des Mannes und des Vaters, dann ist es ja eher so oder ganz einfach so, dass man sagt, das ist ganz simplifiziert, ja. Die Mutter kümmert sich um den Nachwuchs oder schaut, dass die Chance, dass der Nachwuchs überlebt, möglichst groß ist. Und der Vater geht eher raus und kümmert sich um die Nahrung, ja. Das heißt, die Mutter ist ja darauf angelegt, empathisch zu sein, weil sie ja spüren muss oder sollte, wie es dem Kind geht. Und das heißt, sie ist, wenn sie dem Kind gegenüber empathisch ist, mit sich selbst ja auch empathischer und muss ja mehr sozusagen in Connection mit Gefühlen sein, währenddessen der Vater oder der Mann eher nach außen orientiert ist und sagt, ich gehe jetzt da raus und ich hole jetzt da was zum Essen, zum Überleben. Und ja, das zeigt sich in der neuen Welt auch natürlich oder in unserer Zeit auch. Das sind einfach die Bahnen, die angelegt sind.
Ja, absolut. Aber es ist auch trotzdem spannend, ne? Also wie das dann, welchen Verlauf das einfach nimmt und im Leben und wie man das dann beeinflussen kann und so weiter.
Ja.
Okay. Aber also wir haben ja zum Beispiel auch diese Aufstellung gemacht und das fand ich halt so spannend zu sehen im Workshop. Also welche Dynamiken das so sichtbar gemacht hat, die auch den Teilnehmenden vorher gar nicht so klar waren. Was könnte das denn auslösen oder verändern? Also wenn es mir dann halt wirklich durchs Anschauen, Visualisieren erst bewusst wird, in welcher Dynamik ich da bin. Oder was ist auch überhaupt dieses Aufstellen?
Und das Aufstellen ganz, ganz generell, also bekannt geworden ist das Aufstellen vor allem durch die Familienaufstellungen vom Bert Hellinger. Und das ist auch lange diskutiert worden oder wird noch immer diskutiert. Und manche sagen, boah, das ist der Urblödsinn. Und manche sagen, boah, das ist die Erleuchtung, ja. Und da wird sehr diskutiert, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir alles, was irgendwie ein System ist oder auch etwas ganz Abstraktes wie eine Frage, eine Angst, einen Anteil von uns oder so etwas aufstellen können. Das heißt, da gibt es die zwei Arten. Entweder ich stell das sozusagen auf einem Brett auf. Das heißt, ich nehme einfach ein Brett mit irgendwelchen Gegenständen oder Figuren und stelle die so auf, wie ich das System wahrnehme und schaue mir dann die Beziehungen unter den Aufgestellten an. Und wenn man das dann mit echten Menschen macht, also nicht am Brett ist quasi die Schmalspurvariante. Und wenn man mehrere Leute hat an einem Platz, dann kann man das mit den Menschen aufstellen. Das heißt, ich sage dann, ich stelle jetzt meine Familie auf und dann nehme ich einer für meinen Vater, für meine Mutter, für meine Schwester, für meine Großmutter, keine Ahnung, und auch jemanden für mich. Und dann stelle ich die sozusagen auf und die stehen dann so, wie ich das Gefühl habe, dass mein System, also die Teilnehmer an meinem System zueinander stehen. Und dann stelle ich das auf und dann frage ich jeden, also der Aufstellungsleiter fragt dann sozusagen, wie fühlst du dich, wo zieht es dich hin, was gefällt dir und so weiter. Dann stellt man das vielleicht noch ein bisschen um und dann, und das ist das Interessante, dann geht man als der aufstellt, hinein und nimmt den Repräsentanten, also der mich repräsentiert hat, der geht dann raus und ich gehe an seine Stelle und dann spüre ich nochmal. Und das Interessante ist, dass obwohl diese Menschen noch nie miteinander etwas zu tun hatten, nehmen die Dinge wahr, die sehr, sehr tief sind, sehr persönlich sind, sehr kraftvoll auch sind. Und dann, wenn ich dann drinnen stehe, dann kann ich noch einmal alles so aufstellen, dass es sich vielleicht für mich noch stimmiger anfühlt. Und dann nehme ich mir halt als Learning mit, okay, da habe ich jetzt Dinge sichtbar gemacht, die mir vielleicht nicht so bewusst waren. Und jemand, mit dem ich noch nie in meinem Leben etwas zu tun hatte, sagt mir plötzlich, wie sich meine Partnerin fühlt oder wie sich meine Tochter oder mein Sohn fühlt. Und dann, aha, okay, das ist aber sehr interessant. Und das nehme ich mit und dann nehme ich natürlich auch mit, was könnte ich jetzt ganz konkret tun oder wie könnte ich dieses System ein bisschen anders hinstellen, so dass die anderen sich wohler fühlen oder ich, oder dass das System einfach mehr in Balance ist. Und das kann man mit Familien machen, aber das kann man mit Organisationen, mit Companies genauso machen. Mit Teams kann man mit allem machen.
Also ich meine, das sind ja schon so Tools, die einen dazu verhelfen, einfach mehr Klarheit über die Situation auch zu bekommen.
Genau.
Und wenn sich dann so eine Richtung zeigt, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, sag ich mal, dann kommt ja immer diese Ja-Aber-Stimme, ne? Also der Widerstand. Das hatten wir ja im Workshop auch. Das fand ich auch ganz interessant, als wir dann in die Übung gegangen sind. Und dieser Widerstand einfach da war, aber viele einfach auch gemerkt haben, dass sie krampfhaft darüber nachdenken mussten, was sie denn eigentlich auffällt. Und dann haben sie selber gemerkt, wie banal es eigentlich ist, dass es eigentlich nur Ausreden sind. Und sie eigentlich genau wussten, welche Schritte zu gehen sind. Aber wovor will denn dieser Widerstand mich eigentlich schützen, wenn der auftaucht?
Meistens ist der Widerstand ja so ein früheres Verhalten, das ich gelernt habe, das zu einer bestimmten Zeit Sinn gemacht hat, aber jetzt keinen Sinn mehr macht. Wenn ich ein Kind bin, dann macht es durchaus Sinn, nicht mit Fremden zu sprechen oder wegzugehen, wenn ein Fremder mich anspricht. Wenn ich erwachsen bin, macht das vielleicht keinen Sinn mehr. und kann dann vielleicht dazu führen, dass ich anderen misstraue oder vielleicht mich schwer damit tue, neue Verbindungen oder Connections aufzubauen. Oder wenn ich, sage ich mal, aus einem schwierigen Setting komme und was halt ganz häufig ist, ein Mann einen Vater hat, der laut ist oder gewalttätig ist und man gewöhnt sich dann an, seine Meinung nicht zu sagen oder ruhig zu sein oder vielleicht sich zurückzuziehen, Konflikten aus dem Weg zu gehen, dann macht das in der Phase, wo ich das gelernt habe, Sinn. Ja? Also das macht dann Sinn für mich als Kind, aber das sind dann so Verhaltensmuster, die nehme ich mir dann mit. Und wenn ich erwachsen bin und meinen eigenen Weg gehen möchte und dann treffe ich auf Widerstände, dann macht das keinen Sinn mehr, ja, weil dann schaffe ich es nicht, auf meinem Weg zu bleiben oder meine Ziele weiter zu verfolgen. Und dann ist eben die Frage, gut, das habe ich mir irgendwann eingetreten, das habe ich irgendwann gelernt, da war es sinnvoll, aber jetzt ist es Zeit, etwas Neues zu lernen. Und das sind dann oft diese Widerstände, wo man sagt, ja, aber ich kann doch nicht, weil dann habe ich Widerstand von diesen Menschen oder dann habe ich einen potenziellen Konflikt mit diesen Menschen und was mache ich dann? Und man vermeidet das dann unbewusst oder bewusst. Und wenn man dann so Übungen macht, wie wir es gemacht haben, wo man dann das aussprechen muss, was mich zurückhält, dann kommt man drauf, ah ja, eigentlich ist es ein Blödsinn, aber trotzdem gibt es einen Teil von mir, der sagt, nein, du darfst das aber jetzt nicht machen, weil das ist Risiko oder da kriegst du eine aufs Dach und. Und deswegen vermeidet man es, weil man sich ja selten hinsetzt und sagt, okay, was sind jetzt wirklich genau die Dinge, die mich da zurückhalten und gibt es dafür wirklich Argumente? Also meistens, wie immer, ist es gelerntes Verhalten.
Aber woran merke ich denn genau, dass ich dann langsam wieder in Verbindung komme mit meiner Richtung?
Wenn ich öfter das tue, womit ich mich wohlfühle und dafür auch bereit bin, Dinge zu tun, mit denen ich mich nicht wohlfühle. Weil der Irrtum, den ja ganz viele Menschen haben, ist, dass sie denken, alles, was ich tue und was richtig ist, unter Anführungszeichen, oder was mich meinem Zielbild oder Wunschbild oder Zukunfts-Ich näher bringt, muss sich gut anfühlen. Und das ist halt ein Irrtum. Es ist nicht so, dass alles sich gut anfühlt am Weg zu einem Ziel oder am Weg in einer Entwicklung. Nein, da muss ich durch Entscheidungen durchgehen, durch Phasen durchgehen, durch Themen durchgehen, die unangenehm sind. Und trotzdem muss ich da weiter gehen. Und ganz viele machen halt den Fehler, dass sie dann umdrehen, weil sie denken, naja, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige, dann bin ich wahrscheinlich nicht am richtigen Weg. Und wenn ich dann merke, ich habe etwas gemacht und es hat sich nicht gut angefühlt, aber nachher merke ich, es war trotzdem richtig und dann fühle ich mich besser und dann bin ich stärker und dann habe ich mehr Selbstvertrauen, weil ich weiß, ich kann das umsetzen, dann beginne ich mir eben sicher zu sein oder immer sicherer zu werden, dass ich am richtigen Weg bin.
Also stärkt auch das Selbstvertrauen, ne?
Ja, stärkt das Selbstvertrauen, aber stärkt das Selbstvertrauen eher als Nebenwirkung.
Ja. Als Nebenwirkung stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also gar nicht bewusst irgendwie. Aber es hat ja eh viele Nebenwirkungen, ne? Wenn ich halt wirklich anfange, so in meine Richtung oder in Verbindung wieder mit mir zu kommen, dass die Sonne einfach 24/7 scheint, sozusagen.
Ja, quasi, ja. Naja, es hat dann eben den größten Hebel, den wir oft vergessen, ist, dass wenn ich mich verändere und mein Verhalten verändere, dann beginnt sich auch das Bild, das ich von mir selbst habe, zu verändern. Und wenn ich das Bild verändere, das ich von mir habe, dann verändert sich wieder mein Verhalten. Dann kriege ich von außen wiederum mehr Feedback. Also so wie zum Beispiel, was wir vorher gesagt haben, ja, wenn ich mehr im Moment bin und besser zuhöre, dann sagen mir die anderen plötzlich, ey, du hörst besser zu, das ist, oder du hörst gut zu, das ist angenehm, mit dir zu reden. Ah, okay, ich bin doch jemand, der zuhören kann. Ich bin nicht so der gestresste, hektische, der immer an das Nächste denkt. Dann, cool, ich kann das. Also mache ich es mehr, also kriege ich wieder Feedback. Und so ist es so eine Spirale, die sich verstärkt.
Genau. Yes. Super, vielen Dank wieder für das tolle Gespräch und für die Einblicke in den Workshop.
Danke für die guten Fragen. Der nächste Workshop wird, wir sind noch am Überlegen, entweder im April, vielleicht mache ich eine kleine Runde im April, aber auf jeden Fall im Juni gibt es wieder einen Clarity Shift Workshop. Das ist schon fix.
Genau.
Gut, also dann vielen Dank fürs Zuhören, abonnieren nicht vergessen und gerne die Kommentare hinterlassen.
Genau, bis nächste Woche.